Anwurf. Der Handball-Talk auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Anwurf, eurem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de und auch auf Sporthalle Deutsche. Dort laufen wir jeden Montag von 13 bis 14 Uhr. Und wir haben heute wieder eine Stunde lang Zeit genommen, über die wichtigsten Themen im Handballsport zu besprechen, denn sowohl bei den Herren als auch bei den Frauen ist einiges passiert, sowohl national als auch international. Und da wollen wir natürlich drauf schauen. Und das meine ich natürlich wie gewohnt. Und also heute meinen geschätzten Experten wieder an der Seite, den lieben Tim Detmer. Hallo Tim.
Hallo Sebastian.
Ja, Tim, lass uns wieder mit den Herren anfangen, denn auch da ist natürlich jetzt langsam die heiße Phase. In einem Monat ist die Saison zu Ende und da wollen natürlich die Teams möglichst schauen, dass sie ja nochmal ein paar Plätze gut machen können, nochmal wichtige Punkte sammeln im Kampf um Champions League, European League, aber auch um den Abstiegskampf. Und da hatten wir am Sonntag mit dem Spiel GWD Mint gegen TVB Stuttgart ein spannendes Duell, ne? Zwei Abstiegskonkurrenten. Am Ende gewinnt Stuttgart knapp mit 26-25 und ja, ist damit wohl raus aus den größten Abstiegssorgen, denn jetzt bei 6 Punkten Vorsprung, glaube ich, wird das sehr, sehr unwahrscheinlich, dass sie in den Roten reinrutschen.
Ja, da kann man eigentlich von ausgehen, das stimmt. Also generell ein sehr, sehr komisches Spiel, wenn man sich es jetzt in der Retrospektive nochmal anschaut. In der ersten Halbzeit viel Abstiegskrampf. Also beide Teams haben sich sehr schwer getan, Tore zu erzielen und das nicht unbedingt, weil der Gegner dann eine sehr, sehr gute Abwehr gestellt hat, sondern weil es einfach in der eigenen Hand ein wenig wackelig war und sehr, sehr nervös. Das war schon sehr interessant zu sehen. Stuttgart am Ende dann mit 2 Toren vorne zur Pause, kommt dann sehr, sehr gut aus der Kabine mit einem 7-2 Lauf. Sind eigentlich weg, beziehungsweise 7-4 Lauf bis zur 40. Minute, sind auf 5 Tore weg und da sah es dann schon so aus, als würden sie das souverän dann auch zu Ende bringen, aber ja, irgendwie kam Minden dann immer näher ran und auf einmal hatten wir wirklich ein Spiel wieder in den letzten 10 Minuten, das hin und her ging. Stuttgart immer so ein Ticken vorne und ja, das war dann am Ende der Unterschied, also für Minden sehr, sehr bitter, dass sie sich diese ersten 10 Minuten geleistet haben in der zweiten Halbzeit. Ohne die wäre hier deutlich mehr drin gewesen. Das ist dann schon echt bitter für Minden, die jetzt, wie gesagt, damit auf Stuttgart, auf den direkten Konkurrenten, einiges verlieren, 7 Punkte Rückstand haben auf Platz 15, weiterhin 2 Punkte auf Balingen. Das ist noch okay, aber das wird natürlich jetzt immer schwieriger, wenn du solche direkten Duelle dann nicht gewinnen oder zumindest punkten kannst.
Ja, genau, das ist es nämlich. Also das, sie haben sich, wie gesagt, reingefightet, du hast es erwähnt. Also ich hatte auch nicht mal gedacht, dass nach dem 5-Tore-Rückstand nochmal zurückkommen. Aber sie haben es wirklich nochmal geschafft. Vor allem Niklas Piszkowski, überraschend gutes Spiel, 7 Tore bei 10 Versuchen, war wirklich da ja auch ein wichtiger Motor. Und auch man hat es noch gesehen, dass sie, wenn sie mit Tempo spielen, haben sie da wirklich auch die Stuttgarter Abwehr in Probleme gebracht. Auch gerade Damul, der immer wieder auf die Abwehr gezogen ist, immer wieder Lücken gerissen hat. Aber am Ende, ja, war halt dann der letzte Wurf ging halt nicht ins Tor rein, sodass man sich dann wenigstens noch den Punkt hätte holen können. Da muss man auch sagen, dass Ivan Pesic der leicht bessere Keeper war, 12 Paraden im Vergleich zu 9 bei Malte Semisch, also einen kleinen Vorteil dort bei den Stuttgartern gewesen und das war auch ja am Ende auch so ein kleiner feiner Unterschied natürlich, der auch eine Rolle spielt, wer am Ende ja die Partie gewinnt. Somit, ja, Stuttgart dürfte wie gesagt aus dem Gröbsten raus sein, mit 7 Punkten Vorsprung, während Minden in zweiter noch kämpft. Ihr Glück immerhin ist zumindest, dass Baling-Wallstätten, du hast schon erwähnt, Tim, weiterhin auch unten mit dabei ist, haben ihr Spiel daheim gegen Lemgo knapp verloren, 29-32, haben ja wirklich alles gegeben, um hier vielleicht einen Punkt mitzuholen, zu überraschen, aber die Lemgo haben sich jetzt nach 7 Niederlagen in Folge mal wieder 2 Punkte sichern können.
Ja, und auch da die spielentscheidende Phase, so um die 40. Minute herum, wo Lemgo dann erstmals auf 6 Tore wegziehen kann und davon konnte sich Balingen dann am Ende nicht mehr erholen. Haben alles in allem jetzt kein schlechtes Spiel gemacht, vor allem offensiv in der ersten Halbzeit mit 16 Toren sehr positiv gestaltet, aber halt eben auch deutlich zu viele Gegentore bekommen. 18 zur Pause, insgesamt 32. Da wird's dann halt auch schwierig, so ein Spiel dann zu gewinnen oder zu punkten. Deswegen hatten sie, also vor dem Spiel ging so ein bisschen das Zitat rum, wir brauchen heute zwei Dinge, einen Vladan Lipovina in Topform. Das hatten sie mit 12 Toren, zwar auch 6 Fehlversuche, aber 12 Tore, das ist schon mal nicht so schlecht. Und halt Torhüter, ja, das war dann so ein Faktor. Also klar haben sie dieses Torhüter-Duell am Ende ausgeglichen gestaltet mit 8:8, aber das reicht dann halt nicht, um zu gewinnen. Vor allem die Quoten mit 19% bei Ruminski und 23% bei Simon Zaire Jensen. Das ist dann doch deutlich zu schwach und zu wenig, um hier was zu holen. Und ja, dementsprechend bleiben sie auch weiter unten drin. 5 Spiele vor Schluss, 2 Punkte Vorsprung nur auf den Abstiegsplatz, auf den ersten, auf Minden. Also ja, da bleibt es auf jeden Fall heiß.
Ja, das bleibt auf jeden Fall weiterhin zwischen den beiden Teams dann auf jeden Fall der erwartet heiße Tanz. Das, glaube ich, kann man schon so sagen, dass dann auch mit Sicherheit bis zum Saisonende dann wirklich um jeden einzelnen Punkt gehen wird. Wenn wir jetzt mal gucken, Baling muss nächste Woche gegen Burgdorf, also diese Woche gegen Burgdorf, nach Hannover müssen sie fahren. Das ist eine machbare Aufgabe, wenn man sie unterschätzen sollte. Und Minden muss zum Bergischen HC. Das ist schon ein bisschen schwieriger. Bin mal sehr gespannt, ob sie da vielleicht der eine oder andere überraschen kann. Und wollen wir natürlich noch mit dem letzten Team im Abstiegskampf beschäftigen, TuS in Lübbecke. Die ja schon noch jetzt immer mehr unter Zugzwang geraten. 5 Punkte Rückstand sind es aktuell auf Platz 16 und ja, was soll man sagen? Sie haben eine Halbzeit lang gut mitgehalten gegen den Hamburger SV und dann haben sie am Ende mit 24-32 verloren und ja, die Chancen auf den Klassenerhalt, sie verschwinden, also sie werden immer geringer, Tim.
Ja, man hat, finde ich, ja, knapp 45 Minuten gut mitgehalten, lag da mit 2 Toren hinten und ja, dann kam insgesamt so in den letzten 10 Minuten doch nochmal die individuelle Qualität, die bei den Hamburgern einfach deutlich höher ist, nochmal zum Vorschein. Ganz wichtig für die Hamburger, dass Niklas Weller dabei war und zwar zumindest scheint es so nicht wirklich fit ist, nicht hundertprozentig zumindest fit ist, also hat sich schon sehr auch in einigen Situationen über den Platz geschleppt, übers Feld geschleppt, ja, aber gut, für dieses Spiel absolut, absolut wichtig für den HSV und ja, das haben sie dann wirklich am Ende sehr, sehr gut über die Bühne gebracht und hier die nächsten 2 Punkte eingesackt, ja, für Lübeck, du hast es gesagt, es ist ganz, ganz schwierig. Zwar haben sie ein Spiel weniger als Minden und Baling, aber ja, selbst wenn sie das gewinnen, sind es 3 Punkte bis zum rettenden Ufer. Also das ist schon echt eine Aufgabe in diesen letzten Spielen. Ich kann es mir im Moment einfach nicht vorstellen, weil auch wieder nur 24 Tore geworfen. Ich glaube, der Schnitt ist ungefähr auch so um den Dreh bei 23, noch was. Also ja, das ist dann halt einfach zu wenig.
Ja, das ist definitiv zu wenig und wir haben es ja die ganze Saison immer schon gesagt, das ist einfach zu wenig Tore, die sie erzielen. Das ist, ja, das musst du einfach schaffen. Also wenn du als einziges Team bisher weniger als 7 Tore geworfen hast, klar, du hast noch ein Spiel weniger, aber es ist schon natürlich auch dafür ein Zeichen, dass sie einfach, ja, zu wenig Tore erzielen. Das sind 23,2 Tore im Schnitt. Das ist, ja, man muss einfach ganz klar sagen, es ist nicht Bundesliga-tauglich. Also das ist einfach dann noch in den entscheidenden Phasen, auch gerade noch gegen direkte Konkurrenten, da musst du mehr Tore erzielen. Und das kriegen sie einfach nicht hin und deswegen wird es jetzt enorm schwierig. Haben jetzt zwar in dieser Woche spielfrei, aber dann natürlich noch schwierige Spiele gegen Magdeburg. Sie müssen noch gegen die Frisch auf Göppingen spielen. Also es sind noch einige schwere Brocken, die sie da vor der Brust haben. Und da wird es natürlich enorm schwer, dass sie da irgendwie nochmal ja, unten rauskommen und dann wirklich nochmal diesen Turnaround schaffen können, weil ja auch einfach die Tendenz in den letzten Wochen einfach so negativ gewesen ist, da ist natürlich auch dann der Glaube natürlich auch ein bisschen ja, schwieriger dahin zu bekommen, positive Energie reinzubekommen in die Mannschaft und da ist Emeko Tagic auf jeden Fall gefordert. Ja, Spannung gibt es nicht nur im Abstiegskampf, sondern natürlich auch in der Tabellenspitze, denn klar, mal abgesehen davon, dass Magdeburg sehr relativ wahrscheinlich diesen Titel gewinnen wird, geht es weiterhin um die Frage, wer wird Zweiter und wer holt sich auch den 6. Platz, beziehungsweise den 5. Platz. Also von da wollen wir natürlich da auch ein bisschen drauf schauen und ja, da müssen wir natürlich sagen, am Sonntag haben 2 wichtige Punkte eingefahren, die SG Flensburg-Handewitt gewonnen in Hannover, 31-26, war ganz wichtig, um weiterhin den Anschluss zu behalten an die Kieler, die ja weiterhin vor ihnen liegen.
Ja, und das war alles in allem dann auch ein ziemlich souveräner Stadtzielsieg, also zwischendurch lag man, glaube ich, auch mit 10 Toren mal vorne, das war dann schon, ja, das ist eine sehr deutliche Angelegenheit in Hannover. Das hat man dann wirklich sehr, sehr, sehr gut gemacht. Emil Jakobsen hat viel Spielzeit bekommen, dadurch, dass Hampus Wanne nicht dabei war. 9 von 9 am Ende. Auch Johannes Goller 6 von 6. Also, ja, sehr stark abgeliefert. Kevin Möller mal wieder 11 Paraden, 30% Quote. Auch da kann man sich auf ihn auf jeden Fall verlassen in dieser Saison. Und ja, dementsprechend 2 wichtige Punkte, um an Kiel dran zu bleiben, um eben da dann im direkten Duell, das dann demnächst auch kommen wird, ja, noch die Chance zu haben, mit den Kielern gleichzuziehen, was die Punktzahl angeht. Und von daher, dürfte im Moment das einzige Ziel der Flensburger sein. Es ist eigentlich klar, die Marschroute ist klar für Kiel, Flensburg und Berlin, jedes Spiel zu gewinnen, das jetzt noch vor der Brust ist. Sonst wird es wahrscheinlich schwierig mit dem zweiten Platz.
Ja, das Duell ist am 22.05. schon mal vormerken, 14 Uhr Topspiel. Da wird es dann auf jeden Fall nochmal richtig um die Wurst gehen. Natürlich, sie können sich aber auch um die Champions League qualifizieren, da können wir gleich noch ein bisschen drauf zu sprechen, weil ja auch die Begegnungen jetzt diese Woche anstehen. Aber klar, es war auf jeden Fall ganz wichtig, dass sie das Spiel gewonnen haben. Zumal sie ja, das vielleicht sogar hätte sie noch richtig als Big Point entpuppen können, wenn hier die Füchse verloren hätten am Samstag. Sie haben sich mir enorm schwer getan. In Wetzlar lagen zur Pause mit 3 Toren zurück und gewinnen am Ende ja dann doch noch knapp mit 28-30. Also da kann man, glaube ich, ganz, ganz tief durchatmen mit dem in Berlin, dass sie das noch ja gedreht haben und dass sie nicht in die vielleicht wirklich das mögliche Aus in die Champions League bekommen hätten, weil dann mit 4 Punkten Rückstand hätte ich nicht gesehen, dass sie dann nochmal auf Platz 2 springen können.
Ja, absolut. Und man kann sich da auf jeden Fall bei Dejan Milosaviev bedanken. 15 Paraden, 35% Quote, das ist schon ja sehr, sehr stark gewesen. Und damit haben sie auch eben in diesem knappen Duell, das Torhüter-Duell, dann auch gewonnen. Und ja, das ist dann immer ein sehr, sehr entscheidender Faktor. Und dementsprechend auch Lindberg und Holm, beide mit 7 Toren vorweggegangen, sehr, sehr gut. Und das, obwohl sie ja eine rote Karte hinnehmen mussten gegen Viran Moros in der 40. Minute, also auch noch relativ früh. Dementsprechend ja, haben sie das dann gut weggesteckt in der Schlussphase und haben es dann sehr, sehr gut gemacht. Von daher 2 wichtige Punkte auswärts bei einem sehr unangenehm zu bespielenden Team, das ja selbst noch im Kampf um Europa dabei ist. Dementsprechend, also das kann vielleicht auch nochmal ja, für die nächsten Wochen ganz, ganz wichtig werden. Es bleiben schwere Aufgaben vor der Brust. Samstag geht es gegen Leipzig. Auch das ein Team, das noch im Dunstkreis der europäischen Plätze dabei ist und auch generell Berlin gegen Leipzig ist immer ein schönes Spiel. Danach gegen Göppingen, also das nächste Team aus diesem Pulk um Platz 5. Also ja, das war schon durchaus wichtig, dass die Berliner hier das Ding gewonnen haben.
War natürlich auch wichtig zu sehen, weil ja auch Viron Moros wird ja den Verein verlassen im Sommer, geht ja zu Fadi Winterthur, gegen die sie ja auch gespielt haben in der European League. Und ja, das ist dann auch wichtig zu sehen, dass auch das Team dann auch ohne den nominellen Abwehrchef da auch überzeugen kann, weil sie, wie gesagt, ab nächsten Jahr müssen das ja sowieso machen. Also von daher auch wichtig natürlich dann für die Planung der Berliner zu sehen, dass sie dann auch solche Spiele, wo sie dann auch zurückliegen, dann auch ohne ihren Abwehrchef zu bestehen und sich hier damit ganz, ganz wichtige Punkte zu sichern. Ja, dann wollen wir jetzt eine kurze Pause machen, kommen dann gleich nochmal zurück und besprechen natürlich weitere Themen. Es gibt noch das eine oder andere Bundesligaspiel, auf was wir schauen wollen, aber natürlich noch die europäischen Wettbewerbe bei den Männern und auch bei den Frauen. Deswegen bleibt dran, hier bei Anruf eurem Handball. Ja, und jetzt wollen wir weiter natürlich mit weiteren Themen aus dem Handballsport der Männer. Wir haben natürlich noch ein Bundesligaspiel vom Sonntag, was wir nicht unter den Tisch fallen lassen wollen, und zwar das Spiel der Rhein-Neckar-Löwen gegen den Bergischen HC. Rhein-Neckar-Löwen mit ihrem aktuellen Trainer gegen den BHC mit dem neuen Löwentrainer. Am Ende gewinnen die Löwen knapp 24-22 in einem Spiel, was sehr von den Abwehr geprägt geworden ist, aber auch natürlich von den Torhütern, denn Joel Bierlem hat richtig abgeliefert.
Ja, 17 Paraden, 44%, wirklich überragende Leistung, und hat damit Christopher Rudek im anderen Tor in den Schatten gestellt bei 10 Paraden, 30%, was auch eine ja, durchaus solide Leistung ist eigentlich, aber in dem Spiel wirklich dann ein Ticken zu wenig, sehr, sehr stark. Dazu ganz wichtig, dass Yannick Hohlbacher auch wieder dabei ist, nicht nur aufgrund seiner 9 Tore, sondern tatsächlich auch hier und da in Abwehrsequenzen relativ wichtig gewesen, und von daher, das waren so die beiden Hauptakteure für diesen Sieg, für diesen nächsten Sieg für die Rhein-Neckar-Löwen, die, wie gesagt, sich jetzt auch durchaus gefangen haben und ja, mit 30-30 Punkten jetzt auf Platz 8 sind. Das sieht schon mal etwas besser aus als noch vor ein paar Wochen. Und ja, ob jetzt noch ein bisschen mehr nach oben geht, muss man mal abwarten. Aber an sich ist der Lauf der Löwen jetzt schon mal durchaus positiv zu sehen. Als nächstes geht's nach Lemgo. Auch kein einfaches Spiel, aber in der Form, in der sie sich befinden aktuell, ja, haben sie da auf jeden Fall eine Chance.
Ja, auf jeden Fall. Also das ist schon, muss man schon sagen, dass sie sich wirklich gefangen haben nach der Winterpause. Das sieht schon eher nach den Rhein-Neckar-Löwen aus, die wir auch aus den vergangenen Jahren gekannt haben. Und jetzt mit dem Tabellenplatz spielt ja auch wieder, dass sie jetzt wieder eher in dem Bereich sind, wo sie sich eigentlich sehen. Klar, natürlich der Abstand auf die europäischen Plätze ist schon noch groß. Das ist schon mit Sicherheit ein Thema, aber insgesamt sind sie jetzt doch besser, sind gefangen, dann gefestigter. Also von daher, ich glaube, das nimmt man auch mit sehr viel Wohlwollen da, dass die Entscheidung, dass ich da mit Lume Wann jetzt jemand zu holen, der sehr erfahren ist, doch die richtige gewesen ist im Endeffekt. Und damit, wie gesagt, steht man aktuell auf Platz 8 da, 30-30 Punkte, und das sieht auf jeden Fall schon mal ganz, ganz gut aus. Dann lass uns, Tim, kurz noch ein, zwei Personalien besprechen, bevor wir zum europäischen Wettbewerb kommen. Denn wir haben bei dem HSV Hamburg ein Spiel seine Karriere beendet. Philipp Bauer wird sich jetzt seinem Jurastudium, seiner Doktorarbeit widmen und deswegen seine aktive Profilaufbahn beenden. Hat 4,5 Jahre das Trikot getragen von den Hamburgern und wird jetzt erstmal sich ja hauptsächlich aufs Studium fokussieren. Und die TuS in Lübeck hat nochmal ein bisschen geplant schon für die kommende Saison und haben sich mit Nikolas Katsigiannis einen Torhüter geholt. Nachdem Aljoch Ressa seine Karriere beenden wird im Sommer, holt man sich jetzt nochmal einen Routinier hinten rein.
Ja, man verjüngt sich von 40 auf 39 Jahre, wie ich gestern auch mitbekommen habe. Also ja, alles in allem für Lübecke, glaube ich, ein sehr, sehr guter Transfer. Ich glaube, Katsianis hat jetzt auch in seiner Zeit bei den Löwen gezeigt, dass er auf jeden Fall noch gehobenes Bundesliga-Niveau hat. Dann so ein Torhüter wahrscheinlich in der zweiten Liga im Kader zu haben, ist schon mal nicht ganz so schlecht. Und von daher, ist das schon deutlich wirklich positiv anzusehen, dieser Transfer. Und ja, mal schauen, inwiefern sich der Kader dann generell noch so verändert, falls es dann wirklich runtergehen sollte. Aber ja, wie gesagt, das ist schon mal ein erster interessanter Schritt.
Ja, definitiv. Erster interessanter Schritt. Unerwähnt lassen wollen wir natürlich auch, dass HLHC Erlangen mit links außen Christopher Bissel verlängert hat für 3 weitere Jahre. Ist ja quasi Erlanger Junge und wird damit weiterhin in seinem Verein erhalten bleiben bis 2025. Also von daher auch da eigentlich keine große Überraschung, weil er eigentlich, glaube ich, nie davon ausgegangen ist, dass er jemals den Verein verlassen hat. Hat sich jetzt hier nochmal dann den Vertrag verlängert. Und lass uns dem so ein bisschen natürlich auch auf das europäische Geschäft blicken, denn dort wollen wir natürlich auch über das Thema European League sprechen. Die Spiele gab es ja in der vergangenen Woche und jetzt steht zumindest fest, wie es weitergeht. Man hat das Final Four ausgelost. Man weiß, dass Magdeburg dank des Sieges gegen Nantes auch in die nächste Runde eingezogen ist, haben 30-28 gewonnen und treffen jetzt in Lissabon, wo das Turnier stattfinden wird, am 28. Mai im Halbfinale auf den vermeintlich leichtesten Gegner RK Nexe. Aber der Eindruck kann durchaus täuschen, denn sie haben ja im Viertelfinale den vielleicht größten Favoriten rausgeworfen.
Ja, neben Magdeburg, klar.
Ja.
Mit GOG und auch in einem sehr spektakulären Spiel im Rückspiel mit 37-37 hatten das Hinspiel ja schon 32-27 gewinnen können. Das war dann die Basis und also das war ganz, ganz, ganz verrücktes Spiel. Also GOG musste natürlich, hat auch sehr viel versucht, lag dann aber auch relativ schnell mit 4 Toren hinten, also 13-17 stand es nach 21 Minuten, was ja auch wirklich ein sehr interessantes Ergebnis ist. Dann kam GOG nochmal zurück, ging kurzzeitig auf 4 Tore weg, da war dann natürlich die Hoffnung groß und ja, kurz danach haben sie sich dann einen 6-0-Lauf gefangen und da war es dann auch eigentlich entschieden, dass Nexe sich das nicht mehr nehmen lassen würde. Also von daher wirklich sehr, sehr stark gespielt. Halil Jaganjac mit 12 Toren, 75% Quote, also wirklich sehr, sehr stark aufgetreten und auch im Tor Radovanovic wieder mit 10 Paraden ähnlich gut wie im Hinspiel auch gehalten. Und von daher, ja, das ist auch eine sehr, sehr unangenehme Mannschaft, die Handball spielen kann. Also die stehen jetzt nicht umsonst im Halbfinale, hatten in der Gruppenphase, glaube ich, auch hier und da ein paar Spiele, ein paar Ausfälle in Spielen. Aber ja, jetzt scheinen sie sich vielleicht auch zur richtigen Zeit gefangen zu haben. Haben ja auch gegen Magdeburg schon gespielt in der Gruppenphase. Also da hatte Magdeburg dann die Nase vorn. Gut, hoffen wir mal, dass es so bleibt und nochmal so passiert. Also das Hinspiel haben sie mit 6 gewonnen, das Rückspiel dann mit 4. Also das war alles in allem durchaus souverän von Magdeburg. Das spricht schon mal spricht schon mal dafür, aber wir wissen es beim Final Four, kann natürlich einiges Unerwartetes auch passieren, also von daher, ja, schauen wir mal, wie sich das dann am 28.05. so darstellt.
Ja, da bin ich sehr gespannt. Ich meine, da wird es mit Sicherheit darauf ankommen, Jaganicic in den Griff zu bekommen. Ich meine, er hat 21 Tore insgesamt gegen Gok erzielt. Das ist schon wirklich sehr, sehr eindrucksvoll, was er dort performt hat als Rückraumlinker. Also von daher, da wird es mit Sicherheit auch darum gehen, ihn da in den Griff zu bekommen. Und wie gesagt, Möglichkeiten sind da, hier den Titel zu holen, den zweiten Titel möglicherweise des Jahres zu holen. Und das andere Spiel finde ich aber auch enorm, enorm interessant, auch brisant. Orlen Wisla Plotz gegen Benfica Lissabon, die ja vielleicht so ein bisschen die große Überraschung eigentlich des Wettbewerbs sind. Ne? Von der ersten Runde sich durchgekämpft hier bis zum Final Four, tragen es jetzt auch in heimische Halle aus und haben sich das wirklich ja, mit tollen Leistungen verdient. Aber natürlich dürfen natürlich Orlen Wisla Plotz unterschätzen, denn auch sie ne, haben die Füchse in der Gruppenphase besiegt, den Schaffhausen keine Chance gelassen. Also von daher, das wird sehr, sehr spannend zu beobachten sein, inwieweit dann auch die Fans da eine Rolle spielen in Portugal.
Ja, ich denke, das wird auf jeden Fall ein sehr, sehr enges Spiel. Bei Benfica ja mit Ole Ramel auch ein Deutscher dabei, den wir aus der Bundesliga kennen. Natürlich auch sehr interessant. Vor allem, ja, du hast es schon gesagt, ja, der Heimfaktor wird wahrscheinlich ja, ein großes Thema sein für Benfica in diesem Spiel, in dem Plotz auf dem Papier wahrscheinlich der Favorit ist, aber ja, mit der Heimkulisse geht da glaube ich einiges für Benfica. Also von daher auch, wie gesagt, zeigt auch hier wieder die Entwicklung des portugiesischen Handballs, dann so ein Final Four auch auszutragen. Und von daher, ja, ich glaube, das wird auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Kulisse auch in Lissabon. Dementsprechend, ja, ich bin da sehr, sehr gespannt drauf. Ich glaube, das wären auf jeden Fall zwei sehr, sehr schöne Spiele und dann auch ein sehr, sehr interessantes Finale.
Ja, wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend zu beobachten sein, zumal ich habe gerade extra mal geschaut, in dieser aktuellen European League-Saison nur ein einziges Spiel zu Hause verloren haben, das war gegen Gok, zwar relativ deutlich mit 25-33, aber unter anderem Nord daheim geschlagen, das musst du auch erstmal schaffen, also von daher, ja, das wird mit Sicherheit sehr, sehr spannend dann sein, wie sie das dann auch ja so dann auch bestätigen können und das kann dann, wie gesagt, ein wichtiger Faktor dann werden, wenn wir natürlich dann auch genau drauf schauen, wenn es dann, ja, dann vor der Tür steht. Dann lass uns, Tim, zur Champions League kommen, denn auch dort geht es jetzt weiter, das Viertelfinale steht an, aus deutscher Sicht natürlich, ja, zwei schwere Aufgaben, Flensburg muss gegen Barcelona ran, spielt erstmal zu Hause, während Kiel nach Paris fahren muss am Mittwoch, also von daher zwei schwere Spiele, lass uns mit den Flensburgern anfangen. Ja, natürlich, das war meine schwerste Los, weil Barcelona natürlich der absolute Top-Favorit ist. Jetzt ist es aber so, dass Ludovic Fabregas ausfallen wird aufgrund einer Blinddarmverletzung. Also von daher, es kann ein kleiner Vorteil dann sein für die Flensburger, dass sie nicht gegen einen so starken Kreisläufer spielen müssen.
Ja, durchaus. Aber ich würde jetzt mal die These aufstellen, dass Barcelona das noch einigermaßen gut abfangen wird und abfangen kann.
Glaube ich auch.
Dadurch, dass der Kader eben sehr, sehr breit ist und ja, wie gesagt, durch die schwache nationale Liga man da auch relativ gut regeneriert in diese Spiele gehen wird. Anders als die Flensburger. Ich bin gespannt oder hoffe natürlich, dass Hampus Wanne bis dahin wieder fit wird. Klar, Emil Jakobsen hat jetzt auch gut abgeliefert, aber in so einem Spiel würde ich dann Hampus Wanne nochmal einen Ticken eher vertrauen. Da die Leistung zu bringen. Ansonsten, ja, also, was komplett klar ist, dass die Flensburg auf jeden Fall Torhüterleistungen brauchen, um hier eine Chance zu haben. Das dürfte passieren und dürfte klappen. Dementsprechend, auch wenn Barca natürlich der Favorit ist, würde ich Flensburg da einiges noch zutrauen. Wie gesagt, auch der Auftritt gegen Sajid hat mich da sehr positiv, ja, hat sich da sehr positiv auf meine Meinung ausgewirkt. Also wie sie da aufgetreten sind, vor allem auch auswärts, das war schon sehr, sehr stark. Dementsprechend, ja, ich bin da sehr, sehr gespannt auf diese Duelle. Also generell die Viertelfinals sehen auf jeden Fall sehr, 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 sehr schön aus. Wie gesagt, vor allem dadurch, dass ja auch die alle vier schön einzeln starten, kann man sich alles angucken. Das wird sehr, sehr schön am Mittwoch und Donnerstag. Also Mittwoch natürlich erstmal der Tag der beiden deutschen Teams, 18:45 Flensburg und um 20:45 dann Kiel in Paris zunächst. Also ja, das soll man sich auf jeden Fall nicht entgehen lassen.
Nee, das sollte man sich auf gar keinen Fall entgehen lassen. Ich meine, auch ich spiele am Donnerstag, ne? West Brem gegen Aalborg, mit Sicherheit ein spannendes Turnier, und auch Montpellier gegen Kielce. Das birgt schon enorm viel Potenzial, da wirklich dann auch tolle Spiele zu sehen, tolle Ergebnisse, dass sich da auch zeigen werden. Und natürlich, die deutschen Mannschaften drücken mir vielleicht ein bisschen mehr die Daumen, klar, aufgrund natürlich auch der Nähe, die wir dort haben. Und zumal wir auch mal wieder einen deutschen Sieger sehen wollen, denn das ist ja auch schon ein bisschen was her, dass dann eine deutsche Mannschaft überhaupt auch beim Final Four dabei gewesen ist. Wie gesagt, die Chancen stehen vielleicht in diesem Jahr relativ gut. Mal gucken, was die Kieler dorthin bekommen. Schauen wir dann einfach mal, wie es dann funktionieren wird, ob sie dann wirklich den Sieg schaffen und auch was Flensburg dann gegen Barca ausrichten kann. Wie gesagt, das wird schwierig, auch zumal sie auch in der Champions-League-Saison bisher noch nicht so 100% überzeugen konnten, aber vielleicht können sie ja mit dem Rückenwind des Siegs gegen Celtic da vielleicht die eine oder andere kleine Überraschung schaffen und vielleicht Barcelona ziemlich ärgern und dann wirklich vielleicht auch die Überraschung zustande bekommen. Wir werden auf jeden Fall genau drauf schauen, machen jetzt eine kurze Pause und kommen dann gleich zurück und beschäftigen uns dann mit den Frauen, denn auch dort gibt es einiges zu besprechen, auch einiges, wo auch dann mit hier drüber kontrovers diskutiert wird innerhalb der Szene. Deswegen bleibt dran hier bei Anruf, eurem Handball-Talk.
Musik macht Menschen unsterblich, aber hinter dem Glanz der Bühne beginnt die Dunkelheit. Machtmissbrauch, Gier, Lügen und Geschichten, die nie ans Licht kommen sollten.
And the shock news this morning is that ex-Beatle John Lennon has been shot dead in New York.
The singer Amy Winehouse has been found dead in her North London flat.
Tatort, Musik, Sex, Crime und Rock'n'Roll.
Hallo, ich bin Malte Asmus und in Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll gehe ich solchen Geschichten nach. Wir erzählen von den wahren Skandalen der Musikindustrie, von Machtspielen hinter goldenen Schallplatten, von zerstörerischen Beziehungen, von Geld, das Karriere macht und Leben ruiniert. Von Amy Winehouse bis Kurt Cobain, von Betrug und Korruption bis zu Gewalt und Mord.
Shakur was shot 4 times after leaving the Mike Tyson boxing match in Las Vegas.
Wir rekonstruieren, was wirklich geschah und fragen, wer trägt eigentlich die Schuld, wenn Ruhm gefährlich wird? Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll. Wahre Skandale, echte Verbrechen, Geschichten über Ruhm, Rausch und den Preis dafür, alles zu wollen. Abonniert Tatort Musik am besten schon jetzt im Podcatcher eurer Wahl und folgt uns auch bei TikTok und Instagram. Alle Links findet ihr selbstverständlich in den Shownotes. Wir hören uns.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.
Ja, und jetzt kommen wir zum Frauenhandball und wollen uns natürlich auch dort beschäftigen, denn da ist das Saisonende noch viel, viel näher. Also da sind nur noch wenige Wochen, bis dann wirklich die Saison auch vorbei ist. Und wir haben jetzt die finale und auch rein rechnerische Entscheidung, Tim, dass die SG BBM Bietigheim deutscher Meister ist. Sie haben es jetzt ja abgesichert. Im Endeffekt haben jetzt hier den Sieg feiern, die Meisterschaft feiern können, haben zweimal in der Woche zwei klare Siege eingefahren, 33-21 gegen Oldenburg und dann 36-27 bei der HSG Bensheim Auerbach und dann nochmal bewiesen, warum sie Deutscher Meister geworden sind. Und das war eine absolut beeindruckende Leistung.
Ja, das war Bietigheim, wie man sie jetzt in dieser Saison eigentlich in jedem Spiel gesehen hat. Also das war wirklich kein großes irgendwie Flattern vor diesen Rekorden oder vor der Meisterschaft. Also das war wirklich ganz, ganz souverän wieder, ganz stark. Dementsprechend natürlich auch die Jubelbilder nach dem Spiel gegen Oldenburg, wo sie dann auch die Schale überreicht bekommen haben schon. Also alles in allem wirklich weiterhin eine sehr, sehr starke, sehr beeindruckende Saison. Im letzten Spiel gegen Metzingen, das noch vor ihnen steht in der Bundesliga, wollen sie natürlich dann diese perfekte Saison auch beenden mit 26 Siegen aus 26 Spielen. Und also alles andere würde mich auch ehrlich gesagt überraschen, dadurch, dass sie klar jetzt erstmal das European League Final Four vor der Brust haben, aber dann auch ein paar Tage wieder Pause haben. Dementsprechend dürfte das jetzt nicht so ein großer Faktor sein. Deswegen dementsprechend natürlich Glückwunsch für diese Saison und absolut verdienter Meister.
Ja, definitiv. Und das Spiel dann gegen Metzing könnte dann auch historisch werden. Es könnte, wenn alles so läuft, wie es laufen soll und sie sich den Titel holen, könnte es der 51. Sieg in Serie werden. Also es wäre dann noch der quasi krönende Saisonabschluss, wo sie sich dann hier zum Titel, zum Rekordsieger in den deutschen Profimannschaften, Profiligen küren könnten. Also das ist natürlich etwas, was vielleicht nochmal so eine Kirsche, die Kirsche auf dem Eis ist. Also von daher bin ich sehr gespannt, wie sie das dann schaffen. Natürlich wollen natürlich auch nachher auf jeden Fall kurz über das Thema European League Final vorsprechen, wo sie ja mit dabei sind, wo sie den ersten deutschen Titel seit langer Zeit sich sichern können. Also von daher, aber man kann nur sagen, absolut verdient, wie sie das präsentiert haben. Und die Dortmunderinnen, sie haben ja auch alles gegeben. Also ich meine, jetzt mit 6 Minuspunkten ist es ja auch keine schlechte Saison, aber halt, wenn du so eine dominante Mannschaft hast, dann ist dann halt auch die Saison jetzt nicht verloren, will ich jetzt nicht sagen, aber das steht natürlich dann schon so ein bisschen drüber. Denkst du, ja, eigentlich hast du relativ gut gespielt, willst wahrscheinlich im Normalfall den Titel gewinnen mit 6 Minuspunkten, aber wenn du halt eine Mannschaft hast, die halt alles gewinnt, dann wird es halt sehr, sehr schwierig, zumal du auch die direkten Duelle nicht gewinnen konntest. Und sie haben immerhin nochmal gewinnen können gegen Buchholz-Rosengarten, 31-19, einen sehr deutlichen Sieg da also nochmal eingefahren und dann nochmal bewiesen, was für viel Qualität drin ist, sind auch so ein bisschen, ich glaube, auch nochmal ein bisschen den Frust von der Seele geworfen, glaube ich.
Ja, das kann man glaube ich so festhalten. Also ein sehr, sehr souveräner Sieg gegen den Abstiegskandidaten aus Buchholz. Jaratan Holte mal wieder mit 12 Paraden, 48%, wirklich sehr, sehr starke Leistung abgeliefert. Also das ist auch in den letzten Wochen immer häufiger gewesen. Und ja, bei den Dortmunderinnen ist halt so eine Saison, mit der man ja irgendwie zufrieden sein muss, aber irgendwie auch nicht so richtig zufrieden sein kann. Also Champions League Achtelfinale, da diese historische Chance aufs Final Four gehabt, dann sehr, sehr deutlich gegen Metz rausgeflogen leider. In der Liga, ähnlich wie die Männer im Fußball, realistisch gesehen, ging nichts nach oben, aber nach unten von unten kam jetzt auch kein wirklicher Druck, wenn man sich das anguckt, mit 6 Punkten Vorsprung auf Platz 3. Also irgendwie eine komische Situation. Dementsprechend geht es jetzt eigentlich auch, wie gesagt, nur noch darum, in den letzten Spielen das dann sauber über die Bühne zu bringen. Man hat jetzt noch das Spiel beim THC, was vielleicht ein bisschen unangenehm werden könnte. Die anderen beiden Spiele gegen Leverkusen und Bad Wildungen sollte man auf jeden Fall souverän gestalten. Von daher, wird man da die Saison dann auch wahrscheinlich so ungefähr mit dem Punktekonto abschließen, das man jetzt hat auf der Minusseite. Deswegen ist das immer noch eine sehr, sehr gute Saison, wenn man am Ende 3 Niederlagen aus 26 Spielen hat. Aber du hast schon gesagt, ist dann natürlich echt bitter, wenn man dann als Konkurrenten so eine Mannschaft wie Bietigheim hat, die es so wahrscheinlich auch irgendwie nicht mehr geben wird. Also es wird es ist wirklich echt sehr, 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 sehr bitter für den BVB.
Ja, definitiv sehr, sehr bitter. Also auch hier gibt es nur die Vizemeisterschaft. Auch hier müssen sie den Meister gratulieren. Also von daher, sie haben es aber trotzdem gut gespielt. Also möchten wir jetzt nicht wegmachen. Und ich glaube auch schon, dass sie auch in den nächsten Wochen noch auf jeden Fall nochmal Gas geben wollen, weil natürlich mit Leverkusen und Bad Wildungen Vipers sind jetzt 2 Mannschaften mit dabei, die auch noch unten im Tabellenkeller stehen, auch wenn sie jetzt nicht unbedingt noch Abstiegssorgen haben. Ist aber zumindest so, dass sie natürlich auch trotzdem eine gewisse Rolle spielen könnten, noch in dem Fall der Fälle. Also von daher wird mit Sicherheit Dortmund sich da auch nicht irgendwie lumpen lassen und irgendwie ein bisschen rausnehmen, sondern sie werden mit Sicherheit schon nochmal 100% Gas geben, denn auch, glaube ich, das Spiel gegen Thüringer AC dann auch am Saisonende möchte sie mit Sicherheit auch gerne gewinnen. Und wenn wir schon mal Borussia Dortmund sehen, dann müssen wir auch über das Spiel sprechen, was nicht stattgefunden hat, denn eigentlich sollten sie am Mittwoch zum SV Union Halle Neustadt reisen. Ja, wie gesagt, sollten. Es ist das Spiel abgesagt worden von Halle Neustadt. Wir hatten es schon in der letzten Ausgabe erwähnt gehabt, dass sie aufgrund von Corona-Fällen und auch von Verletzungen einfach keinen spielfähigen Kader zusammenstellen konnten. Haben es irgendwie hinbekommen. Haben irgendwie sogar noch gewinnen können gegen Neckarsulm. Keine Ahnung, wie sie das geschafft haben. Aber dann waren dort nochmal 2 weitere Verletzungen, 2 Kreuzbandverletzungen. Einmal wohl ein Riss oder zumindest eine sehr schwere Verletzung vom Kreuzband, einmal noch ein Anriss und dann hatte einfach Halle Neustadt keine Spielerin mehr. Sie mussten das Spiel absagen, weil sie es nicht verschieben konnte, weil es die HBF nicht verschieben wollte. Und somit verlieren sie hier dann 2 Punkte. Immerhin das Gute ist zumindest schon mal, dass sie dann am Samstag immerhin wieder antreten konnten und da dann knapp zwar verloren haben gegen Metzing, aber natürlich trotzdem aus dieser ganzen Situation geht die Liga eigentlich nur als Verlierer hervor, Tim.
Ja, das ist am Ende jetzt der Worst Case, der eingetreten ist. Es ist echt, ja, eine sehr, sehr komische Situation rund um Union Halle-Neustadt und wie die Liga da gehandelt hat oder nicht gehandelt hat, vielmehr in dem Fall. Ich kann es nicht so ganz verstehen. Auch wenn vielleicht Statuten dann irgendwas oder die offiziellen Regelungen da sagen, dass sie vielleicht auf dem Papier doch irgendwie mannschaftsfähig gewesen sind oder einsatzfähig, ja, war das einfach faktisch nicht der Fall. Und es ist kein guter Look, wenn du dann nach der Saison da im Spielplan ein Spiel hast mit 0-0 Toren, aber 0-2 Punkten. Das ist für mich, für eine professionelle Liga oder eine Liga, die professionell sein will, einfach unverständlich, wie man das hat durchgehen lassen. Dementsprechend, ja, sehr, sehr schwierige Situation, sehr komische Situation, wie gesagt, in den letzten Wochen, wie da das Ganze gehandhabt wurde, kann ich ehrlich gesagt so nicht nachvollziehen. Ja, du hast gesagt, immerhin konnten sie jetzt wieder antreten in Metzingen, aber ja, das ist dann eben auch wirklich das allerletzte Aufgebot bei Halle Neustadt. Dementsprechend, ja, wird man jetzt versuchen, diese letzten zwei Spiele noch irgendwie einigermaßen gut über die Bühne zu bringen, gegen Oldenburg und in Blomberg-Lippe, dass man vielleicht wenigstens gegen Oldenburg noch irgendwie sich was an Punkten sichern kann. Ich glaube, in Blomberg-Lippe wird das schon etwas schwieriger sein, vor allem wenn die dann in einigermaßen Bestbesetzung dann antreten. Dementsprechend, ja, das ist eine sehr unzufriedenstellende Situation auf jeden Fall.
Ja, definitiv. Also das finde ich auch, dass die Liga dort ein sehr, sehr schlechtes Bild ab. Ich meine, umso mehr Hut ab davor, was Halle dann noch mit diesem, ja, Rumpfkader, ich glaube, kann man es vielleicht auch ganz gut bezeichnen, dann geschafft hat, dass sie nur mit 3 Toren gegen Metzingen verloren haben, ja sogar zu geführt haben, zur Pause mit 17-16. Also wirklich Hut ab davor. Aber ja, diese ganze Situation ist eigentlich etwas, was ja für die Liga nicht gut ist, wo man einfach in einem schlechten Licht dasteht. Ich meine, selbst wenn die Sportschau da schon drüber berichtet, die ja eigentlich Frauenhandball jetzt nicht unbedingt ganz groß auf dem Schirm hat und auch andere Portale, alle, dann ist das schon nicht unbedingt das Bild, was man auch außen abgeben will. Man möchte es mit Sicherheit positiv ausgeben, was man verbessern möchte, wo es sportlich natürlich auch eigentlich mehr um diese Themen geht, aber sowas ist natürlich etwas, was ja dankend angenommen wird, sage ich es mal so, von den Medien, und da muss man halt gucken, dass man da auch in der Zukunft da auch mit den Vereinen besser in Kommunikation tritt, dass man auch einfach dann noch Lösungen findet für sowas, weil kampflos Spiele zu gewinnen, das ist nie etwas, was sehr gut aussieht für die Liga, für die Vereine und auch für die Verantwortlichen. Also von daher, ja, sehr, sehr schade, wie das Ganze gelaufen ist. Wollen auch den Themenkomplex auch so ein bisschen dann noch abschließen und uns dann wirklich mit dem Sportlichen wieder beschäftigen und uns dann auch mit dem, ja, Tabellendritten und wahrscheinlich dann auch fast feststehenden Tabellendritten beschäftigen, Buxtehude, die ja auch sehr, sehr gut in Form sind aktuell, haben jetzt gewinnen können gegen Bad Wildungweipers mit 40-28, also da den Gegnern kaum eine Chance gelassen, nachdem es zu Halbzeit noch relativ ausgeglichen gewesen sind, haben sie in der zweiten Halbzeit nochmal ordentlich angezogen und am Ende klar gewonnen, also von daher, ja, Platz 3 ist Buxtehude fast nicht mehr zu nehmen.
Ja, und es ist natürlich auch eine beeindruckende Serie, die sie im Moment am Laufen haben. Also aus den letzten 9 Spielen 8 Siege, dann eine Niederlage in Bietigheim bei dem Überteam, was man dann so ein bisschen ausklammern kann dementsprechend. Und auch die Auftritte, also mit 13 gegen Leverkusen gewonnen, mit 15 gegen Rosengarten, mit 7 gegen Neckarsulm, jetzt auch wieder mit 12 Toren in Bad Wildung. Also das ist schon echt sehr, sehr beeindruckend, was Buxtehude jetzt gespielt hat über die letzten Wochen. Annika Lott, 12 Tore, 7 Assists in diesem Spiel. Also ja, alles andere als Platz 3 würde mich da schon sehr wundern. Ich glaube nicht, dass sie sich das noch nehmen lassen. Kathi Filter, eine sehr, sehr interessante Quote, ist reingekommen. 5 von 7 gehalten, 71% Quote. Das sieht man auch nicht alle Tage. Und,
ich habe es noch nie gesehen, ja, muss ich ganz echt zugeben.
Also, nee, zumindest nicht nach 60 Minuten. Also das ist wirklich schon sehr verrückt. Von daher, ja, absolut verdienter Sieg. Und wie gesagt, in den letzten Spielen glaube ich nicht so wirklich dran, dass sie sich das noch nehmen lassen. Klar, man hat jetzt mit dem THC und mit Metzingen 2 durchaus schwierige Spiele. Auch Neckarsulm ist jetzt nicht einfach. Aber wie gesagt, sie sind absolut, absolut im Flow und haben es damit natürlich auch selbst in der Hand. Dadurch, dass man gegen die direkte Konkurrenz noch antritt. Dementsprechend, ja, und auch das Torverhältnis spricht deutlich für sie mit plus 103 im Vergleich zum THC mit plus 49 und auch Metzingen mit plus 9, die ja eh schon ein bisschen abgeschlagen sind, was die Punkte angeht. Dementsprechend ja, sieht das alles in allem schon sehr, sehr vielversprechend aus für Buxtehude.
Genau, und ich meine, sie können es jetzt auch am Samstag dann selbst festmachen, wenn sie gegen Thüringen AC gewinnen, sind sie definitiv auf Platz 3, also dann sind es Abstand 6 Punkte bei noch 2 ausstehenden Spielen. Für Buxtehude können sie das dann nicht mehr verlieren, also von daher ja, können sie dann selbst dafür sorgen, dass sie hier den Einzug in die European League fix machen und wie gesagt, mit einer sehr beeindruckenden Leistung in den vergangenen Wochen, und das haben sie dann auch mit Sicherheit dann auch mit ihrer Leistung einfach verdient, dann auch hier die deutsche Farben im europäischen Wettbewerb in der kommenden Saison dann hochzuhalten. Ja, dann machen wir jetzt eine kurze Pause und kommen dann gleich zurück und sprechen natürlich noch über den Abstiegskampf, denn wir hatten schon 1-2 Teams, die unten drinne sind, die dann auch verloren haben, aber natürlich trotzdem, es geht natürlich jetzt in die heiße Phase, aber für die Teams unten drin wird es langsam eng, deswegen bleibt dran hier bei Anwurf, eurem Handball-Talk. Ja, und jetzt wollen wir uns mit dem Abstiegskampf in der Frauen-Bundesliga beschäftigen, und da müssen wir so sagen, dass jetzt bei noch 2 ausstehenden Partien es wohl sehr, sehr schwierig wird, dass Buchholz-Rosengarten ja noch irgendwie auf Platz 12 kommen kann, aktuell 4 Punkte Rückstand. Wir haben es schon erwähnt, sie haben relativ deutlich auch verloren in Dortmund, und auch angesichts der Tordifferenz, wo sie 62 Tore schlechter dastehen als Oldenburg, wird es wohl sehr, sehr schwierig. Am ehesten vielleicht kann auch Sachsen-Zwickau wirklich den direkten Klassenerhalt schaffen. Zwar haben sie 5 Punkte Rückstand auf Oldenburg, aber noch 4 Spiele, die ausstehen. Trotzdem, Tim, die Chancen stehen natürlich relativ gering, wenn wir uns auch anschauen, dass Sachsen-Zwickau auch mit 9 Toren jetzt beim THC verloren hat und die nächsten Gegner jetzt nicht unbedingt einfach sind, schon durchaus mit Sicherheit jetzt nicht super schweren Gegner, aber trotzdem wird das sehr, sehr schwierig. Also geht es für die beiden Mannschaften wohl nur um, wer geht in die Relegation und wer muss direkt runter.
Ja, vor allem, weil wo soll es bei Sachsen-Zwickau jetzt herkommen? Also seit 7 Spielen sieglos. Den letzten Sieg gab es am 23. März, also wirklich schon über einen Monat, anderthalb Monate her. Jetzt 2-mal in Folge gegen Neckarsulm, dann in Leverkusen und zum Abschluss dann nochmal in Oldenburg. Also realistisch gesehen, ja, sagen wir mal 3 Punkte. Würde ich sagen, und selbst das ist schon mit dem Spiel in Leverkusen
gut gerechnet.
Ja, wo ich sage, da muss auch viel zusammenkommen. Dementsprechend, glaube ich, geht es auch wirklich nur noch darum, wer Vorletzter wird und in die Relegation geht und wer am Ende Letzter wird. Wie gesagt, da hat Zwickau vielleicht dieses Plus am Ende in Oldenburg zu spielen, für die es dann sehr, sehr wahrscheinlich um nichts mehr gehen wird am letzten Spieltag. Dementsprechend, ja, ist da auf jeden Fall durchaus noch was drin. Aber ja, viel mehr traue ich beiden Teams auch nicht wirklich zu. Das würde mich schon sehr überraschen, auch aufgrund, wie gesagt, du hast es schon angesprochen, aufgrund dieser deutlichen Situation, auch was die Tordifferenz angeht.
Ja, definitiv. Ich meine, zwar Spitzer, Buchholz, Rosengarten, ja auch noch gegen Mannschaften, die unten drinne stehen, wie Bayer Leverkusen, und dann natürlich aber auch gegen die HSG Mensheim-Auerbach, aber trotzdem, dass sie da wirklich Punkte holen, war ich auch so ein bisschen bezweifelnd, zumal wir auch, wenn wir auch gucken, die TSV Bayern 04 Leverkusen hat ja jetzt erstmal einen Punkt geholt in Blomberg. 24-24 haben sie dort gespielt und auch bewiesen, dass sie immer noch bereit sind, da auch gegen große Gegner durchaus zu überraschen. Also von daher ist halt auch die Chancen, dass es wirklich passieren sollte, natürlich auch um einiges geringer. Ich meine, auch Oldenburg beim 37-39 haben die auch überzeugen können. Also von daher wird es ja sehr, sehr schwierig.
Ja, absolut, absolut. Für Leverkusen natürlich ein sehr, sehr guter Punkt. Lagen 3 Minuten vor Schluss auch mit einem Tor vorne, haben dann leider keinen Punch mehr setzen können. Dementsprechend wäre da durchaus auch ein bisschen mehr möglich gewesen, aber absolut wichtiger Punkt, der jetzt auch wirklich endgültig für Sicherheit gesorgt hat. Wir sind jetzt, wie gesagt, auch auf Platz 9 gesprungen in der Tabelle, und von daher, ja, wie gesagt, sehr, 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 sehr starkes Spiel. Vor allem jetzt geht's gegen Dortmund. Das wird dann wahrscheinlich nicht für Punkte sorgen, dieses Spiel. Aber danach gegen Zwickau und Rosengarten muss man eigentlich den Anspruch haben, 4 Punkte zu holen und dann mit 19 Punkten die Saison zu beenden. Ich glaube, da könnte man auf jeden Fall gut mitleben.
Ja, das denke ich definitiv auch. Und ich meine, auch da unten geht es ja noch um einige Plätze. Also zwischen Platz 9 und Platz 12 ist nur ein Pluspunkt Unterschied. Also von daher wollen wir jetzt hier das eine oder andere Team da schon nochmal gucken, dass sie ja noch an jemanden vorbeiziehen kann. Wie gesagt, das ist durchaus möglich. Da gibt es noch Duelle untereinander, wo man da vielleicht noch einen oder anderen Punkt sich sichern kann. Aber wie gesagt, das ist schon wirklich sehr, sehr knapp. Und ja, für die beiden Mannschaften unten drin wird es jetzt sehr, sehr eng. Da geht es jetzt darum, dass man irgendwie versucht, den direkten Abstieg möglichst zu vermeiden und dann nochmal ein bisschen Selbstvertrauen zu sammeln für die Relegation. Dann lass uns, Tim, so ein bisschen natürlich dann auch auf die ja anstehende Woche gucken. Natürlich, Bundesliga steht an, ich hatte es ja schon auch erwähnt, aber natürlich auch das European League Final Four. der SG BBM Bietigheim. Das wird mit Sicherheit keine einfache Aufgabe. In Dänemark, je nach Viborg, geht es. Sie treffen dort in der ersten Runde am Samstag um 15.30 Uhr auf Herning Ikast Handball, wo sie antreten müssen. Was traust du den Bietigheimerinnen zu?
Naja gut, das haben wir ja schon hinlänglich besprochen, dass sie weiterhin der Favorit auf alle Titel sind. Das gilt für die Meisterschaft, die sie jetzt eingesagt haben. Das gilt für das European League Final Four, das gilt auch fürs Pokal Final Four, was danach noch folgen wird, Ende Mai. Und generell zu den Gegnern kann ich ehrlich gesagt gar nicht so viel sagen. Wie gesagt, sie haben diesen unfassbaren Lauf. Klar, in Dänemark gegen dänische Teams anzutreten, dürfte interessant werden. Vor allem, wenn Viborg dann sich im zweiten Halbfinale durchsetzen sollte und tatsächlich ins Finale kommt. Das könnte dann schon schwierig werden. Aber ja, es ist so, wie sie im Moment auftreten und auch durch die European League durchmarschiert sind, würde mich alles andere als der Titel hier schon wundern.
Ja, das würde mich auch wundern, aber wie gesagt, das ist natürlich gerade dann in Dänemark mit Sicherheit keine einfache Aufgabe, denn auch der erste Gegner Herning Ikast Handball ist ja eine dänische Mannschaft. Da wird es mit Sicherheit auch von den Heimfans ordentlich Unterstützung geben für ihr Team, beziehungsweise wird es mit Sicherheit auch einige Leute geben, die dann halt den Weg antreten aus Herning, um dort ja ihre Mannschaft zu unterstützen. Dann bin ich sehr gespannt, wie das funktionieren wird. Sehr spannend übrigens auch, dass natürlich bei Herning Ikast Handball, das wollen wir nicht unterschlagen, dass Sabine England noch im Tor steht, also zumindest ist sie noch gelistet als mögliche Keeperin. Im hohen Alter von 40 Jahren ist sie noch mit dabei. Ob sie dann wirklich Spielzeit sehen wird, mal gucken. Ich glaube nicht so ganz dran, aber auf jeden Fall ist sie genannt worden. Vielleicht kann man sie dann nochmal vielleicht ein paar Minuten Spielzeit abgreifen, wenn es wirklich dann hier zu funktionieren sollte. Aber das wird mit Sicherheit, ja, du hast gesagt, keine einfache Aufgabe, aber trotzdem sollte hier die SG BBM Bietigheim als Favoritin reingehen. Auch aufgrund natürlich der Auftritte in der Vergangenheit wird das mit Sicherheit sehr spannend zu beobachten sein, wie sie dann dort auch bestehen können in Dänemark und auch den ersten Titel dann einfahren können, denn auch die Zeit seit dem letzten europäischen Titel einer deutschen Mannschaft ist schon sehr, sehr lange. Ich glaube, nicht mal in diesem Jahrtausend gab es den letzten Titel auf europäischer Ebene, also von daher wäre das natürlich sehr, sehr wichtig und auch sehr, sehr gut für den deutschen Handball, dann nochmal wieder international einen Erfolg einzufahren. Dann lass uns, Tim, zur Champions League der Frauen kommen, denn dort ist jetzt fix, wer im Final Four steht, wer dann nach Budapest reisen darf, und da ist auch eine deutsche Torhüterin.
Jo, und die hatte einen großen Anteil daran, dass sich ihr Team durchsetzen konnte. Dina Eckerle mit dem Team Esbjerg 27-27 gespielt gegen CSM Bukarest. Nachdem man das Hinspiel mit einem Tor gewonnen hatte, hat es dann gereicht. Und man hat sich ehrlich gesagt so ein bisschen schwieriger gemacht als nötig. Vor allem in der Schlussphase, wo man dann noch einen 3-0-Lauf kassiert hat und ein bisschen zittern musste. Aber Eckerle kam zur Pause rein, in 30 Minuten dann 10 Paraden, teils wirklich glockenfreie weggenommen. 43% Quote, überragend gespielt, überragende Leistung von ihr. Das war schon sehr beeindruckend. Dementsprechend konnten sie dann auch 7 Tore und 6 Vorlagen von Christina Neago auf der anderen Seite zulassen und somit abwenden. Und dementsprechend immerhin eine deutsche Spielerin beim Final Four dabei. Und von daher, so wie sie da aufgetreten ist, bin ich sehr gespannt drauf, ob sie dann nochmal ein bisschen mehr Spielzeit bekommt, weil im Hinspiel, glaube ich, war es auch nicht so so viel, was es anging. Also dementsprechend, das war schon wirklich sehr, sehr stark.
Ja, sehr, sehr stark und auch sehr, sehr gut zu sehen, dass sie da auch da die Spielzeiten bekommen hat, um sich auch zu präsentieren, um einfach nur noch eine wichtige Rolle zu spielen bei diesem, Einzug. Ich meine, das war auch nicht kein einfacher Gegner mit Bukarest, und dass sie am Ende hier dann eine wichtige Rolle spielt, dass man in die nächste Runde dann einzieht. In diesem knappen Spiel ist es natürlich auch sehr, sehr schön für sie, sehr, sehr wichtig, und dann kann sie natürlich jetzt auch mal wichtige Erfahrungen auch noch sammeln in dem Final Four Turnier in Budapest in Ungarn, wo ja noch einige Top Gegnerinnen auf sie warten, auch Top Torhüterinnen natürlich, die auf der anderen Seite stehen werden. Also von daher wird natürlich genau drauf geschaut, wer am Ende die beste Torhüterin hat, neben Metz, die ja Disqualifikation von Rostov ja schon im Final Four feststehen, ist es dann noch zwei weitere Teams, und zwar ist das Vipers Kristiansand und Győr, also quasi auch eine ungarische Mannschaft, die ja, wirklich daheim nicht hart anbrennen lassen, Tim. 35 zu 23, ja, im Hinspiel war noch so 21 zu 21, also da hat wohl jemand daheim mal den Tempo eingeschaltet.
Ja, das war wirklich sehr beeindruckend zu sehen, vor allem in der ersten Halbzeit. Also in der ersten Halbzeit haben sie mit 20 Toren schon fast die gesamte Torenzahl aus dem Hinspiel egalisiert und ja, dementsprechend war das da auch schon dann durch relativ früh. Stine Breda hat oft da 9 von 11, 2 Vorlagen, wirklich ein ganz, ganz starkes Spiel abgeliefert. Leno war von Anfang an im Spiel drin mit 10 Paraden, 38%. Glauser kam dann noch rein, auch sie 8 Paraden, 53%. Also wirklich beeindruckend. Da war für Brest wirklich gar nichts zu holen und entgegenzusetzen. Dementsprechend, ja, das war in der Abwehr einfach deutlich zu luftig, zu schwach verteidigt. Da sprechen, glaube ich, die 35 Gegentore auch für. Dementsprechend, ja, hochverdienter Sieg für Gier. Und wie gesagt, es ist ein sehr, sehr interessantes Final Four. Christian Sand eben ähnlich deutlich gewonnen, nachdem sie ja das Hinspiel auch schon mit 7 gewonnen haben gegen Krim Ljubljana. Am Ende jetzt mit 9 das Rückspiel gewonnen. Und ja, das ist schon sehr stark. Auch hier Torhüterin Thema mit 13 Paraden. Katrine Lunde sehr, sehr stark aufgetrumpft. Also ja, dieses Torhüterin-Duell wird im Final Four sehr, sehr interessant sein.
Ja, das wird sowieso ein sehr, sehr interessantes Final Four. Also ich wüsste aktuell noch nicht so ganz, wo ich mein Geld drauf setzen würde, wenn ich setzen könnte und setzen würde. Weil es wirklich 4 Teams sind, die ja unterschiedliche Stärken haben, aber natürlich auch sehr gut aufgetreten sind über das Turnier, über die Champions League-Saison über. Deswegen bin ich sehr, sehr gespannt, wer dort am Ende ja ganz, ganz oben stehen wird, wer sich den Titel sichern kann, ob es wirklich Gör ist oder ob es dann wirklich eine Überraschungsmannschaft ist, vielleicht sogar den Sieg gibt für Dina Eckerle. Mal gucken, vielleicht können sie da überraschen. Also auf jeden Fall wird das sehr, sehr spannend zu beobachten sein, wenn wir natürlich genau drauf schauen. Deswegen solltet ihr uns unbedingt weiterhin folgen bei den Social Media Kanälen eurer Wahl, Facebook, Instagram, Twitter. Jeweils mit dem Handle Anwurf findet ihr uns dort. Und auch gerne natürlich unseren Podcast weiter hören. Dort gibt es natürlich jede Woche das Update zu den entsprechenden Ergebnissen und den entsprechenden Wettbewerben. Natürlich aber auch Interviews. Wir hatten vor kurzem Xenia Smith da. Es gibt noch das eine oder andere Interview in Planung. Also von daher unbedingt unseren Podcast-Channel abonnieren. Wenn ihr es sowieso noch nicht getan habt, findet ihr uns bei jedem Podcatcher eurer Wahl. Da dürft ihr auch gerne Rezensionen lassen bei iTunes oder auch bei Spotify. Sind wir offen für euer Feedback. Gerne natürlich 5 Sterne, aber gerne konstruktive Kritik. Was können wir besser machen? Woran können wir arbeiten? Und dann hören wir uns ja spätestens nächste Woche Montag wieder hier bei Anwurf, eurem Handball-Talk.
Anfangs galt er als zu klein, als zu schmächtig, aber er wurde trotzdem größer als die meisten. Kevin Keegan, Mighty Mouse, verließ als englischer Weltstar die Insel. Ein Tabubruch. Er ging zum HSV, wurde deutscher Meister, 2-mal Europas Fußballer des Jahres und sogar Popstar, weil er nie nur mitspielen wollte. Er wollte dazugehören, aber er wollte vor allem gewinnen. Er wollte immer alles. Warum ihn genau das zur Legende machte und warum ihm am Ende doch ein Moment in seiner Karriere fehlte, hört ihr in der neuesten Folge der 100 Fußballlegenden. Kevin Keegan, Mighty Mouse. Überall, wo es Podcasts gibt.
Anwurf. Der Handball-Talk auf meinsportpodcast.de.